Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist. Und wir wollen uns heute weiter beschäftigen mit dem Vater Unser. Wir sind angelangt bei der zweiten Bitte. Und ich möchte noch mal kurz erinnern, das Vater Unser beginnt ja mit drei Bekenntnisaussagen sozusagen, die an Gott gerichtet sind, an den Vater. Und dann kommen Bitten. Die erste war, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann eben die zweite, und vergib uns unsere Schuld. Wenn man das so hört oder auch betet, dann ist es ja so, dass das eigentlich so die klassische Reihenfolge ist von den Bedürfnissen des Menschen, was hier Jesus in diesem Gebet formuliert. Als erstes kommt das Essen, kommen die natürlichen täglichen Bedürfnisse, und zwar täglich ganz bewusst, weil es ist ja so formuliert, dass wir nur um das Brot bitten, was wir wirklich heute brauchen. Also wir bitten nicht um einen Vorrat, sondern genau das, was heute eben notwendig ist. Und als zweites dann seelische Bedürfnisse. Das ist dann sozusagen der äußere Mensch, der befriedigt wird, und dann der innere Mensch, der befriedigt wird. Da haben sich schon viele Leute Gedanken drüber gemacht. Manche haben sich auch lustig drüber gemacht. Manche werden dann ganz, denken dann noch darüber hinaus und meinen, dass nach den seelischen Bedürfnissen dann noch die Kunst kommt. Wie auch immer, Bertolt Brecht hat es auf den Punkt gebracht vor 100 Jahren, nach den ganzen Erfahrungen auch des Ersten Weltkriegs und in der Wirtschaftswunderzeit mit dem ganzen Zusammenbruch dann hinterher, hat er formuliert, erst kommt das Fressen und dann die Moral in seiner Drei-Groschen-Oper. Das war im Grunde zusammengefasst die Kritik auch an der damaligen Gesellschaft. Eben der äußere Mensch wird befriedigt und das dauert auch relativ lange und erst dann kommt alles andere. Die Moral hat er natürlich negativ gemeint, gewertet, also relativ negativ gewertet, und das ist in unseren Köpfen auch bis heute hängen geblieben. Und auch dieses Gebet und vergib uns unsere Schuld ist nicht unbedingt etwas, was wahrscheinlich die meisten oder alle Menschen in unserem Land oder in unserer Gesellschaft mitbeten können. Zumindest nicht, ohne vorher drüber nachgedacht zu haben. Aber was ist denn hier mit Moral gemeint? Letztendlich ist Moral ja etwas, was daraus entstanden ist, dass Beziehungen geregelt werden und dass die Menschen versucht haben, sich Gesetze oder Vorschriften, Gewohnheiten, was auch immer, Gewohnheitsrechte beizubringen, um eben zu regeln, dass nicht alles drunter und drüber geht und man sich gegenseitig die Köpfe einschlägt. Das war in der menschlichen Gesellschaft immer so. Und letztendlich dieses Miteinander, was dann möglich wird in einer sozialen Gesellschaft, ist auch ein Grundbedürfnis. Letztendlich ein Grundbedürfnis wie auch Essen oder ein Dach über dem Kopf bei schlechtem Wetter. Und man kann es auch durchaus positiv formulieren. Letztendlich gehört Leib und Seele zusammen. Und ganzheitlich gesehen besteht der Mensch eben nicht nur aus dem Körper, sondern auch aus der Seele. Und Jesus spricht hier den Zustand unserer Seele an. Und er spricht darüber hinaus das an, was für die Ewigkeit zählt. Er sagt uns, betet und vergib uns unsere Schuld. Man kann auch übersetzen, zumindest in dem einen Evangelium, und vergib uns, in dem das Vaterunser vorkommt. Es kommt nämlich in Matthäus, in den Lukas vor. Und vergib uns unsere Schulden. Wenn wir vergeben, dann heißt es ja, dass da irgendwo ein Defizit ist. Irgendwas fehlt. Sonst hätte Jesus ja auch uns vorschlagen können, bete doch einfach und schenke uns ein gutes Miteinander. Das wäre ja etwas neutraler ausgedrückt, vielleicht sogar populärer. Und dieses Vergib uns macht deutlich, dass tatsächlich da etwas fehlt. Das Brot, um was wir bitten, das ist ein Geschenk. Und die Vergebung, um die wir da bitten, ist nicht etwas, was wir selbst machen, sondern wir wenden uns ja an Gott. Und auch diese Vergebung ist ein Geschenk, das wir von ihm erbitten. Das Geschenk ist allerdings nicht der Zustand der Perfektion, den wir vielleicht erreichen könnten, wenn wir dann Vergebung bekommen haben, sondern das Geschenk ist eigentlich die Barmherzigkeit Gottes, mit der er auf unsere Bitte reagiert. Und vergib uns unsere Schuld. Das bitten wir nicht in diesem Gebet mal primär unseren Nachbarn, der neben uns sitzt, Gottesdienst oder in der Familie, sondern diese Bitte ist ja an den Vater gerichtet, unser Vater. Wir haben also Schuld oder Schulden nicht nur beim Nächsten neben uns, wie das eben auch im Miteinanderleben passiert, wenn man etwas intensiver darüber nachdenkt, sondern wir haben auch Schuld und Schulden bei unserem Vater, bei Gott. Und letztendlich ist die Ursache eben die Zielverfehlung, der wir Menschen alle unterliegen. Wir sind getrennt von ihm. Und das beginnt nicht erst, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, sondern schon weit vorher. Damit diese Trennung von Gott sich nicht ganz massiv auswirkt in unserem Alltag, hat Gott Gebote gegeben. Und diese Gebote, so umstritten vielleicht auch manche uns vorkommen mögen, wenn wir jetzt mal die 5 Bücher Mose mal durchlesen am Stück, sind letztendlich gedacht gewesen als ein Schutz vor uns selbst und auch vor den bösen Werken des anderen. Jesus wird dann noch konkreter und formuliert ja aus, dass auch schon Gedanken, die man in sich hat und die präsent sind, auch wenn man noch nicht die Gedanken umgesetzt hat, also praktisch schon vor der Tat, letztendlich genauso schuld sind vor Gott und uns vom Vater trennen. Und ich denke, die meisten von uns kennen den Ursprung des Wortes Sünde, von dem wir ja hier sprechen, nämlich im Deutschen kommt dieses Wort Sünde von Sund, und ein Sund ist ein Meeresarm, der eben trennt zwei Landgebiete, und diese Sünde ist eben Ausdruck der Trennung vom Vater. Jesus bringt es sehr hart auf den Punkt in Markus 7, da schreibt er da spricht er von einer langen Liste von Sünden, die wir alle kennen. Das sind die klassischen Erzsünden und auch noch ein paar mehr. Und letztendlich fasst er dann zusammen, all dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Im Gegensatz zu dem Gedanken der Pharisäer, dass Sünde in dem besteht, was zum Beispiel von außen in den Menschen hineinkommt und dass man durch Reinheitsgebote sich davon freihalten kann. Aber das Böse kommt von innen heraus. Da ist Jesus ganz klar. Und das entspricht, denke ich, wenn wir ehrlich sind, zu uns selbst, auch unserer eigenen Erfahrung. Vielleicht werden wir zu Bösem auch mal angestiftet von außen, aber letztendlich kommen viele Grundgedanken eben von innen heraus. Nun hat Gott aber glücklicherweise nicht nur unsere menschliche Natur so geschaffen, wie sie ist, beziehungsweise sie wurde verdorben durch den Bösen, sondern er hat auch etwas anderes in uns geschaffen, nämlich Sehnsucht in unseren Herzen. Und von dieser Sehnsucht spricht zum Beispiel der Prediger, beziehungsweise Salomo in dem Kapitel 3, in dem Vers 11, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und diese Ewigkeit, von der hier der Prediger spricht, das ist die Ewigkeit eben bei Gott und die Ewigkeit, von der wir ahnen, dass es sie gibt und dass nicht nur das, was um uns herum ist, die Wirklichkeit ist. Und diese Ewigkeit treibt viele Menschen, nicht nur uns, sondern weltweit, nicht nur Christen, sondern fast alle Menschen. Und es sind nur wenige, die jeglichen Gedanken an Ewigkeit aufgegeben haben und in einer kompletten Diesseitigkeit oder in einem kompletten Atheismus wirklich bewusst leben. Überall auf der Welt versuchen Menschen ja durch Opfer oder durch gute Taten oder durch gute Gedanken oder wie auch immer etwas von dieser Ewigkeit zu erfahren oder Kontakt zu bekommen. Und das alte Israel hat das gemacht durch die Opfer, die Gott aufgetragen hat. Oder es gibt dieses schöne Zeichen des Sündenbocks, der dann in die Wüste geschickt wird und die Schuld des Volkes auf sich nimmt. Der hohe Priester ist ins Zelt gegangen, in das Heiligtum und hat um Vergebung gebeten für das Volk und hat geopfert. Und glücklicherweise ist es so, dass dieses Opfer nicht mehr notwendig ist, sondern dass Jesus eben das Opfer geworden ist für alle Zeiten. Und er ist der Sündenbock und wurde in die Wüste geschickt im übertragenen Sinn. Und er ist glücklicherweise nicht gestorben nur, sondern er ist eben auferstanden. Und dadurch ist diese Geschichte der Schuld nicht beendet, aber sie hat eine Lösung gefunden. Und sie hat sie auch in die Zukunft gesehen gefunden, sodass auch wir darauf Anspruch haben, wenn wir Gott darum bitten. Anspruch ist vielleicht falsch ausgedrückt. Wir haben die Möglichkeit, Gott zu bitten und seine Barmherzigkeit tatsächlich zu erfahren. Das Buch der Schulden ist also zugeklappt. Und ich könnte jetzt hier aufhören, aber der Vers geht ja noch weiter im Vaterunser oder die Bitte, nämlich wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da kommen wir jetzt zu spannenden Fragen. Und ich glaube, das ist auch schon ein bisschen deutlich geworden in der Schriftlesung von der Annika vorhin aus dem Matthäus 18. Ist jetzt also dieses Schuldbuch sozusagen, was Jesus zugeklappt hat, ist es wieder aufgeklappt? Geht die ganze Geschichte jetzt wieder von vorne los oder gibt es Wenn und Abers? Wenn wir so beten, wie es uns Jesus im Vaterunser gelehrt hat, dann denke ich, ist das Ziel dieses Gebetes eine Gebetshaltung, nämlich die eines gelösten und eines erlösten Kindes Gottes, dass wir sicher sein können und gewiss sein können, dass wir in Gott erlöst und getragen sind. Das möchte ich mal vorweg sagen, vor allem anderen. Und es gibt interessante Details oder Gedanken in diesen Gebeten, weil eben auch zweimal das Vaterunser etwas unterschiedlich uns übermittelt wurde. Das, was wir eigentlich beten oder was bekannt ist, ist in Matthäus 6 im Rahmen der Bergpredigt. Und da ist formuliert, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Es ist eindeutig eine Vergangenheitsform. Wir bitten den Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und in Lukas 11 ist es nochmal übermittelt, da ist es in einem anderen Zusammenhang, nämlich eigentlich da sind sie unterwegs, die Jünger mit Jesus, Richtung Jerusalem, und es geht, ist eine etwas kürzere Form, und da steht dann eindeutig, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben, also die Gegenwartsform. Beides, denke ich, hat seine Berechtigung. Und dadurch, dass dieses Gebet in unterschiedlichen Situationen sozusagen uns berichtet ist, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass Jesus es ihnen vermutlich ein paar Mal vorgebetet oder erklärt hat, damit es auch wirklich sitzt. Und deshalb haben die Evangelisten es auch etwas unterschiedlich eben aufgeschrieben oder es wurde etwas unterschiedlich weitergegeben, wobei der Inhalt letztendlich der gleiche ist. Ja, wir vergeben unseren Schuldigern oder wir haben unseren Schuldigern schon vergeben, bevor wir diese Bitte an unseren Vater richten. Letztendlich ist es eine Haltung der Versöhnlichkeit, eine Grundentscheidung, Es geht jetzt nicht nur um die einzelne Tat, dass ich tatsächlich vergebe und dann Gott um Vergebung bitte, sondern ich vergebe, weil mir vergeben wurde. Und auf der anderen Seite wird mir von Gott vergeben, wenn ich vergeben habe. Das ist letztendlich de facto ist es eine Art Kreis. Es geht immer weiter und es ist eine Lebenserfahrung und eine Gebetshaltung, die ich lernen kann. Und sie wird jetzt nicht an einem Punkt sozusagen aufgehängt, sondern sie geht immer weiter. Und sie wird auch nicht unbedingt jetzt durch eine bestimmte Situation abgebrochen, sondern es geht weiter. Wenn ich dieser Gebetshaltung oder dem Anspruch Gottes nicht gerecht wurde und Unversöhnlichkeit als Gegensatz sozusagen mit mir herumtrage, dann ist es ja auch wieder eine Schuld, die ich gegenüber dem Nächsten habe. Und Gott wird mit mir reden oder an mir arbeiten, bis ich diese Schuld auch tatsächlich sehe. Und bis ich um Vergebung bitte und dann aber auch wieder vergeben kann. Und wir dürfen, denke ich, alle darum bitten, dass wir es lernen, immer mehr in diese Grundhaltung der Versöhnlichkeit hineinzuwachsen. Das ist gerade auch in der Gemeinde wichtig, weil es gibt genügend Beispiele, dass Gemeindeleben oder letztendlich auch die Wirksamkeit des geistlichen Lebens in der Gemeinde oder die Außenwirkung massiv beeinflusst wird durch die Frage, ob man sich gegenseitig vergeben kann oder nicht. Und wenn wir es schaffen, dass wir uns gegenseitig vergeben und dass wir in einer guten Art und Weise auch darüber reden, dass wir seelsorgerlich handeln und Seelsorge üben, dann können wir ein ganz großes Beispiel und sozusagen Leuchtturm auch hier vor Ort sein. Diese Versöhnung ist so wichtig, weil letztendlich die Tat von Jesus und die Barmherzigkeit des Vaters, die er uns gegenüber zeigt, so viel größer ist, wie alles, was wir in unserem Leben jemals an Vergebung oder an Versöhnlichkeit zeigen können. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von einem der alten Kirchenlehrer aus Kleinasien, aus Kappadokien. Der hat schon vor vielen Jahren formuliert: In der Tat sind es doch nur einige Pfennige, unbedeutend und leicht abtragbar, im Vergleich zu den Zehntausenden von Talenten, wenn wir die Schulden unserer Brüder uns gegenüber mit den eigenen Verfehlungen Gott gegenüber zusammenstellen. Das kommt uns wahrscheinlich schon bekannt vor, so eine Aussage, eben weil sie genau auf diesem Gleichnis des ungerechten Knechtes aufbaut, was wir ja vorhin schon gehört haben. Und der Kernsatz, den Jesus da eben formuliert, ist das Gespräch von dem Herrn mit diesem bösen Knecht, wo er ihm auf den Kopf sagt: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und dann kommt diese harte Konsequenz, was wir ja auch gehört haben, dass eben der Herr dann praktisch diesen Schuldenerlass wieder zurücknimmt. Und das ist ein hartes Gleichnis oder ein hartes Beispiel. Und es ist ja nicht nur es ist ein Gleichnis, aber es steht ja, das Königreich ist so. Also Jesus führt es ja schon sehr, sehr bewusst so ein, diese Geschichte. Und letztendlich war für mich dann die Frage, ist denn jetzt Gott machtlos, wenn sein Jünger hier auf diesem Planeten nicht so handelt, wie er es eigentlich möchte? Also wenn ich nicht vergeben kann, ist dann Gott machtlos? Petrus hat ja gefragt, wie oft muss ich denn dem anderen vergeben? Und Jesus hat gesagt 7 mal 70, was eine symbolische Zahl ist. Letztendlich bedeutet es ja einfach wahnsinnig oft, ja? Also weit über das, was du aus menschlicher Sicht gesehen von dir verlangt werden kann oder was du vielleicht auch denkst, dass du schaffst. Eigentlich solltest du immer vergeben. Das ist der Anspruch. Und wenn ich dann nicht vergeben kann, was passiert dann? Ich denke, wir sind aufgerufen, dass wir auch in ganz extrem schwierigen Situationen, wo wir denken, das können wir jetzt nicht vergeben, dass wir dann doch mit Gott im Gespräch bleiben und von unserem hohen Ross herunterkommen. Diese Selbstgerechtigkeit, die den eigenen Balken im Auge nicht mehr sieht, sondern nur noch den Splitter beim anderen, ist sicher eine der größten Fallstricke in unserem Leben und kann uns wirklich weit von Gott entfernen. Aber es gibt eben auch die Beispiele in der Bibel, wo es möglich ist, dass man wieder zu Gott zurückkehrt, auch aus so einer unversöhnlichen Haltung heraus. Und letztendlich ist es ist halt eine Schuld, die wir da mit uns rumschleppen, wenn wir nicht vergeben können. Und das beste Beispiel, die beste seelsorgerliche Hilfe, ein unglaublich einfühlsames Gespräch ist für mich das, was der Vater in dem Gleichnis mit den zwei verlorenen Söhnen führt, und zwar mit dem älteren Bruder. Der ältere Bruder, mit dem ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann. Und das steht in Lukas 15. Am Ende, da sagt der Vater zu diesem älteren Bruder, nachdem der ältere Bruder von diesem deinem Sohn da gesprochen hat, da sagt er, mein Sohn. Allein schon diese Anrede sagt ganz, ganz viel. Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Er wollte ja nicht mitfeiern. Nachdem der jüngere Bruder zurückgekommen ist und das Erbe verprasst hat und praktisch seinen Teil ja, des Königreiches sozusagen über die Wupper gegangen ist. Und aus menschlicher Sicht ist das alles sehr gut verständlich, dass er da nicht mitkommen will und dass er noch nicht mal in dieses Feierhaus hineingehen will. Aber der Vater sagt ihm, du solltest fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und der Vater rechnet hier nicht irgendwelche Werte auf und wie viele Talente und keine Ahnung, wie groß dieses Erbe war oder die Hälfte des Erbes, die er da mitgegeben hat, sondern der Vater sieht nur die Konsequenz, nämlich, dass sein Sohn tot war. Und es ist das Wunder geschehen, er ist zurückgekommen und er ist wieder lebendig geworden. Der Vater macht ihn letztendlich wieder lebendig. Er war verloren, ist wiedergefunden. Er ist nur deshalb wiedergefunden, weil der Vater ihn annimmt. Und diese Freude über den verlorenen Bruder, das ist das, oder die verlorene Schwester, das ist das, was denke ich, uns bestimmen sollte, unsere Herzenshaltung, wenn wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Und da können wir drum bitten und dieses, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, ist, denke ich, letzter Konsequenz ist es keine Bedingung, sondern es ist eine Bitte. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir bitten, dass wir unseren Schuldigern vergeben können. In dieser Art und Weise verstehe ich diese Bitte im Vaterunser. Und ich wünsche euch, dass ihr euren eigenen Zugang findet und dass ihr ihn auch praktiziert. Wir wollen zusammen beten und uns freuen über den Vater, der uns vergibt. Wir danken dir, lieber Vater, dass du groß bist und barmherzig bist. Wir danken dir, dass du unendlich viel Geduld hast mit uns. Nicht nur, dass du uns unsere Schuld vergibst, sondern dass du auch geduldig bist und uns lehrst und uns hilfst, dass auch wir vergeben können. Herr, mach du uns fähig dazu und hilf du uns jeden Tag, die kommende Woche, und zeige uns, in welcher Situation das genau jetzt dran ist. Wir wollen zusammen beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.